Ich lese zwei Briefe von Hans-Jürgen von der Wense, den ich zuvor kurz vorstelle. Hätte Hans-Jürgen von der Wense im 17. Jahrhundert gelebt, wäre er Polyhistor geworden, einer jener Universalgelehrten, die sich auf verschiedensten Wissensfeldern auskannten. Genau das trifft für Wense zu, der zu Lebzeiten zwar nicht mehr als 80 Seiten publiziert, aber eine Unmenge an Text produzierte. Wense war Schriftsteller, Übersetzer, Fotograf und Komponist. Er interessierte sich für Geschichte, Sprachen, Mythologie, Mystik, Geographie, Geologie, Genealogie und Wetterkunde. Er war mit einem Wort Enzyklopädiker. Sein Nachlass, der sein Werk selbst ist, umfasst an die 30.000 Blätter Exzerpte, Betrachtungen, Skizzen und Entwürfe, Übersetzungsmanuskripte, 40 Tagebücher, Messtischblätter, Kompositionen, Horoskope, Wetterbücher, Lesebücher, etwa 5.000 Briefe, jede Menge Fotografien und sonstige Notate. Sein Nachlass befindet sich in der Moatz-Bibliothek der Stadt Kassel. Hans-Jürgen von der Wense wurde 1894 in Ostpreußen geboren. Früh auf sich gestellt, legte er 1914 im norddeutschen Doberan sein Abitur ab. Anschließend ging er nach Berlin, studierte ohne Abschluss Philosophie, Nationalökonomie, Maschinenbau und Meteorologie, wurde 1915 zum Militär eingezogen und veröffentlichte seit 1970 vereinzelt in einigen expressionistischen Blättern. In den 1920er Jahren erfolgte Wenses Rückzug in ein privates Einzelgängertum. Er übersetzte aus dem Chinesischen, Ägyptischen und Griechischen und begann sein eigenes Werk, das nichts weniger ist als die Inventarisation der Dinge dieser Welt. Nach Kassel, mit dem Wense eine tiefe und heimatliche Liebe verband, zog er 1932 und er wanderte von hier aus bis 1940 den hessisch-westfälischen Mittelgebirgsraum. Ende 1940 verlagerte er seinen Wohnsitz nach Göttingen, wo er 1966 starb. Erster Brief, 27. Juli 1955 an Hedy Esche. Nie warst du mir so nah wie gestern. Ein gewaltiges, übergewaltiges Erlebnis. Die phänomenale Ausstellung Documenta in Kassel. Mit einer Riesenschau der gesamten Kunst seit 1910 aus allen Ländern. Die Bilder aus Amerika, England, Paris hergeholt. Unerhört kühn gehängt in den Trümmerwänden der Bibliothek auf 20 Meter hohen, safranroten, ultrablauen, schiefergrauen Stoffen. Vieles traurig. Aber, große Meister, Kandinsky, Picasso von der höchsten malerischen Qualität, Carrat, Quirico, der geniale Fritz Winter, die scheußlichen neuen Kokoschkas, aber der Futurist Boccioni mit dem Begräbnis des Anarchisten, einfach überwältigend. Es sind 589 Bilder. Ich war erst 4, dann noch 2 Stunden dort, dazwischen die lächerliche Blumenschau. Aber toll, das in Sturmeile aufgemauerte, übermoderne Kassel, Hochhäuser auf der schönen Aussicht, Glaspaläste, 30 Stock hoch, ganz herrlich. Kandinsky, komm sofort. Zweiter Brief, 1. August 1955 an Wilhelm Niemeyer. Überhaupt riss bei dieser 600-Bilderschau das Problem wie ein Abgrund auf. Dass die Menge meint, Kunst sei ohne weiteres entgegenkommend, gefällig, nur Unterhaltung. Aber was Kunst wirklich ist, weiß nur der, dem alles mit Messern durch die Seele geht, der beim Betrachten alle die gleichen Qualen und Ekstasen erleidet wie der Schaffer des Bildes selbst. Ich fand nur Töffel, ging aber mit ausgebreiteten Armen auf einen alten Herrn los, der ganz weiß vom Scheitelhaar bis zum Schuh neben einer schwarz in schwarz gekleideten blassen Puppe. Ich hielt ihn für einen Komponisten. Es war ein finnischer Konsul. Einem Jüngling mit Wassermann-Augen, der sanft zitternd eine halbe Stunde vor einem Karrer saß, wagte ich mich nicht zu nähern, umkreiste ihn dreimal. Unbeschreiblich die Gewandung der Ausstellung. Die riesigen und brandgeschwärzten rohen Wände, dazwischen Decken herabgelassenen Serpentingrün Astralblau, die Bilder an hakigen Gestellen frei im Raum, je wie sie lichtscheu oder lichtbedürftig sind. Die Balkendecken von Goldbecken angestrahlt, alles barbaresk, ohne Stil und Geschmack, kühn, gewaltsam. Primitiv und der brutalen Kultur dieser Malereien völlig entsprechend, eines Kriegszeitalters. Das meiste ist kalt und flach, etwa Baumeister, aber es gibt grandiose Aufschrei und glühende, zischende, uns entgegenrasende Larven, so den mir völlig unbekannten Fritz Winter, dessen Cro-Magnon-Kopf mir schon am Eingang auffiel. Ein Sauerländer. Von der höchsten seelischen Intensitas und einer echten tiefen Getragenheit, wie in diesem Jahrhundert niemand sie auf sich nahm, schwer und groß. Kandinsky, die 30, nämlich Hieroglyphen, wirken mehr Schrift als Kunst. An terlingische oder kutscharatische Schriften gemahnend, von einer Griffsicherheit der Form, einem spontanen Gelingen, wie nur die Natur sie meistert. Boccioni, dem ich 1915 meine ersten Kompositionen widmete, alles Situationen neu und endgültig gegeben, Lösung. Von Chirico, die Wonnen des Dichters mit den geometrischen Gedanken, ironisch und reizend. Beckmann hat einen ganzen Saal, eine Hölle. Kokoschkas Tietze mit den neuesten Geschmieren verglichen, zeigt einen Verfall. Der Mont Blanc, eine bewusste, pervertierte Entheiligung, alles Schönheit und Majestät. Hassenswürdig, versteht sich, dass gerade vor diesem, da es erkenntlich gemalt, die Leute sich stauten. Ach ja, die Alpen, köstlich, die schöne Natur. Der weiße Konsul besah es durch ein Lorgnett und zwinkerte seine kleinen roten Äuglein. Mein Jüngling schnob Verachtung. Die Expressionisten verlieren sich, aber Karrer wirkt so überzeugend und notwendig wie Miró dumm und falsch. Ganz tief enttäuschte mich Chagall. Mit einigen seiner ausgesprochensten Arbeiten gut vertreten, so den roten Dächern, einem grob gesagt mystischen Kitsch, durch und durch verwachsen, verfilzt und verschimmelt. Dagegen von zauberhaft reiner Anmut Baudins Blume und Mauer. Alles Plastische, anspruchsvoll, eitel, großsprecherisch, aber formborniert und fast ordinär, nämlich Plastik verlangt Glaubensreife, höchstes Bewusstsein des Wertes und klare Weisheit. Barlach mit seiner rabbinerischen Gerechtigkeit, man ist acht schon lange seiner müde, von Lehmann freundlich naive und gut bewegte Gestalten. Moore und Chadwick, nur sinnlos. Die großartige Thematik der Ars Abstracta wurde mir erneut völlig deutlich. Wie in der Musik die hinreißende Raumbahn und Rennbahn unendlicher Möglichkeiten, wie überall heute. Große Ideen und kleine Denker, große Motive und kindische Musikanten. Klee betrachteten bebrillte Kaufmannslehrlinge mit deutscher und gründlicher Sorgfalt. Überhaupt lachte keiner, nicht einmal vor Morandis metaphysischen Zoten. Ganz zuletzt sah ich Picasso. Einen Klassiker der geistchemischen Analyse, der Ausfällung des Stoffs. Man gewinnt von jedem baren Dinge das spezifische Gewicht. Die Malerei wird zur exakten Berechnung. Die Nacht im Park unter dem wehen Rauschen der Zedern und Ulmen, flimmernde Beete des Lichts. Die Stadt in der Tiefe, die dann auslöschte, zur Ruhe ging. Als ich im Heu erwachte, stieg rot und drohend groß die Sonne senkrecht aus dem Felsengebirg und malte sich in jedem Tröpfchen auf den weißen Blumen der Matte. So war ich umherzt, umfunkelt von Weltkristall, immer knapper und geheimnistiefer, einem Stile zustrebend, der auch für die Dichtung ein Recht einräumt, das man Musik und Gemälde lange gewährt. Auch ich weiß, dass ich nur für eine Elite noch schaffen kann, aber es sei eine Elite des Wesens, der Tugend und nicht der Manieren und des Verstands. Was mir fehlt? Zeit. Ich kann niemand besuchen, nie zu mir selbst. Aber am Grabe meiner Mutter weile ich oft und empfange Liebe. Es war eine Aufforderung zu Buße und Schwüren.